Wer von euch weiß, was das ist? Ein Same. Ja. Was ist das für ein Same? Was meint ihr? Ich muss das so halten, da sonst seht ihr es. Was meint ihr? Was meinst du? Was ist das für ein Same? Senfkorn, ein Senfsame. Sehr klein, und es erstaunt mich immer wieder, wenn ich die Geschichte lese in Markus Kapitel 4, wo Jesus über das Senfkorn spricht. Da lesen wir im Kapitel 4, Vers 30, und er sprach, also Jesus sprach: Wie sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Oder in welchem Gleichnis sollen wir es darstellen? Wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde gesät wird, kleiner ist als alle Arten von Samen, die auf der Erde sind. Das Senfkorn ist eines der kleinsten Samen, die es überhaupt gibt. Ja, sehr klein. Ich kenne andere Samen, ich hätte eigentlich im Vergleich den Samen einer Avocado mitnehmen können. Der ist so groß wie ein Golfball. Ja, also relativ groß. Und gibt gute Früchte oder Gemüse. Ich weiß nicht, wie man dem sagt, aber kommt vom Baum, richtig. Und schmeckt sehr gut. Nun, Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einem Senfkorn. Wie soll ich das Reich Gottes vergleichen? Oder es in einem Gleichnis darstellen wie ein Senfkorn, das, wenn es auf die Erde fällt oder wenn es gesät wird, zwar kleiner ist als alle Arten, die auf der Erde sind, aber wenn es gesät ist, dann geht es auf. Da links sehen wir ein Senfkorn, ein kleiner Setzling, und wenn es gesät wird, geht es auf. Es wird groß und größer und wird größer als alle Kräuter und es treibt große Zweige. Ihr seht, es wird relativ groß. Und so dass unter seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können, das heißt, es gibt sogar Bäume davon. Also das Senfkorn ist etwas Erstaunliches. Von einem enorm kleinen Samen kann es einen großen Baum davon geben. Aber es muss gesät werden. Dieser Same hier, den ich euch gezeigt habe, der hängt bei mir schon seit vielen Jahren und er ist immer noch gleich groß. Ist immer noch gleich groß. Hat sich nicht vergrößert. Es ist auch noch kein Baum geworden davon. Ist immer schön, was sind das, ungefähr einen halben Millimeter groß oder so. Klein. Aber eben, wenn er gesät wird, dann kann etwas daraus geschehen. Nun, in Matthäus Kapitel 17, da kommen die Jünger zu Jesus und fragen ihn. Sie reden mit ihm und Jesus gibt ihnen eine Antwort: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Es geht hier um die Frage eigentlich: Warum konnten die Jünger einen Dämon nicht austreiben? Das ist ja eine kleine Sache, ja? Also wirklich nichts Gewaltiges, einen Dämon auszutreiben. Ja? Warum konnten wir das nicht tun? Die Jünger fragen Jesus und Jesus gibt ihnen zur Antwort: Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, und ich habe ja einen bekannten Berg genommen, den wir alle kennen: Hebe dich hinweg, hebe dich weg von hier dorthin und er wird sich hinwegheben. Ich kann mich ein bisschen ruhiger machen. Und nichts wird euch unmöglich sein. Nichts wird euch unmöglich sein. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich weg, und er wird sich hinwegheben. Anscheinend hat niemand auf dieser Welt diesen Glauben, denn die Berge sind immer noch dieselben. Nein, ich denke nicht, dass es sich hier um solche Berge handelt. Ja, stell dir mal vor, ja, wenn jeder, der wirklich Glauben hat, diesen Glauben so anwenden würde und Berge verschieben würde, wir hätten ein Chaos auf dieser Welt. Über was spricht Jesus? Ich werde es euch gleich sagen. Hier in Lukas Kapitel 17, hier spricht Jesus von einem Baum. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Eine andere Gelegenheit, eine andere Begebenheit. Jesus und die Jünger sind zusammen. Die Jünger erleben wieder einmal mehr. Jesus war wieder einmal in Aktion, hat wieder mal etwas Gewaltiges getan, Zeichen und Wunder. Und die Jünger möchten das auch. Aber sie merken eines, sie brauchen mehr Glauben. Und sie fragen ihn oder bitten ihn, Herr, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, wiederum dasselbe, Glauben wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Es erstaunt mich, dass Jesus nicht sagt, wenn ihr Glauben habt wie ein Baum, wenn ihr Glauben habt wie ein Berg, das würde ich noch verstehen können. Nein, er kommt mit einem Senfkorn. Berge kann man nicht pflanzen, die wachsen nicht. Und die Bäume, die pflanzt man auch nicht, die sind bereits schon gepflanzt. Warum sagt Jesus in einem Gleichnis über das Senfkorn, glauben wir an Senfkorn, warum spricht er hier von den Bergen und hier in Lukas 17 spricht er von den Bäumen? Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr zu dem Berg sagen, der Glaube wie ein Senfkorn versetzt Berge und er versetzt Bäume. Warum diese zwei verschiedenen Sachen? Völlig unterschiedlich. Ich glaube, es liegt hier darin, dass ein Berg ist etwas, das bereits schon bestehend ist. Also ich denke, Jesus spricht hier von unserem Leben. Berge, die wachsen nicht, Berge, die kommen nicht so langsam, aber sicher in Erscheinung, oder treten langsam aber sicher in Erscheinung. Berge sind etwas, die da sind. Berge können Vergangenheit sein. Berge können Gewohnheiten sein. Dinge, die du in deinem Leben hast, die aber von deinen Vorfahren mitgekommen sind. Wo du gar nichts dazu tun kannst. Ja, also etwas, das schon lange da ist. Hingegen Bäume sind etwas, die wachsen. Die kommen irgendeinmal ins Leben. Das können schlechte Gewohnheiten sein. Das können Dinge sein, Gebundenheiten, die irgendeinmal in deinem Leben anfangen und wachsen und wachsen und wachsen. Und ich kann mich da als Beispiel nehmen. Als ich 12 war, da rauchte ich höchstens mal eine Niele-Raucher. Kennt ihr das? Ja? Da strahlt. Schüttelt den Kopf, nickt und schüttelt. So hinter dem Haus, ja, hinter Großvaters Haus gab es Nielen. Und da sind wir dann irgendwo in den Kellereingang verschwunden und haben an diesem Zeug gezogen, bis es uns schlecht wurde. Aber ich habe noch nie eine Zigarette geraucht. Mit 16 genau dasselbe. Mit 17 fing ich an zu rauchen. Da fing es an. Da fing ich an, einen Baum zu pflanzen und der verwurzelte sich sehr schnell. Ich stellte mit 18 bereits schon fest, dass ich diesen Baum nicht mehr selber ausreißen kann. Er wuchs und wuchs und wuchs. Glaube wie ein Senfkorn versetzt Berge, Glaube wie ein Senfkorn versetzt Dinge, die in deinem Leben da sind von Generationen her. Und Glaube wie ein Senfkorn versetzt auch Dinge, die du selber in das Leben hineingebracht hast, die du selber gepflanzt hast. In Hebräer Kapitel 11, da sagt uns Paulus, ich glaube, es ist Paulus, der den Hebräer schrieb, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit, eine Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Der Glaube ist ein wesentliches, ein zentrales Thema in der Bibel. Und wir brauchen diesen Glauben je länger, je mehr. Und wir können nicht kommen und sagen, ich habe Glauben wie ein Senfkorn, ich bin schon 20 Jahre lang im Glauben, mein Glaube ist immer noch wie ein Senfkorn, ich kann es dir zeigen, es hängt so schön an meiner Wand, aber es wurde nie benutzt. Der Glaube wurde nie gesät, der Glaube wurde nie aktiviert. Es gibt Christen, die jahrelang, jahrzehntelang Glauben haben wie ein Senfkorn, aber dieses Senfkorn nie gesät haben. Und dann eines Tages brauchen wir dringend Glauben, aber jetzt habe ich immer noch diesen Senfkorn-Glauben. Ich habe immer noch das Körnchen, aber jetzt sollte ich eigentlich schon einen Baum haben. Und der Baum, der wächst nicht über Nacht. Darum sage ich, es ist dringend notwendig, dass wir unseren Glauben säen, einsetzen, aktivieren, damit er wachsen kann. Und wenn die Zeit der Not kommt, können wir mit diesem Glauben alles überwinden, was auf uns zukommt. Haben wir aber nur ein Senfkorn, dann brauchen wir gewaltig viel und Geduld, bis dieser Glaube wächst. Wenn wir ihn dann wirklich brauchen. Ich habe schon Leute gehört, die sagen, ja, weißt du, ich glaube schon in Gesundheit, ich glaube schon in göttliche Heilung, aber ich brauche das ja alles nicht. Wenn ich dann mal Krebs habe, ja, dann weiß ich, Gott wird mich dann schon heilen. Eine unheilbare Krankheit, dann plötzlich brauchen sie Glauben. Und sie stellen dann fest, sie konnten nicht einmal für Kopfschmerzen glauben, dass sie weggehen. Wie will man dann für etwas glauben, das unheilbar ist? Einfach so schnell über Nacht. Wir haben die Möglichkeit, Jesus Christus gibt uns die Möglichkeit zu glauben, eben das Senfkorn zu säen, zu aktivieren, damit wir dann den Glauben haben, den wir brauchen, wenn er nötig ist. Die Welt wird immer schlimmer. Man hat das gestern gesehen, wiederum einmal mehr in den Nachrichten, diese Love Parade in Duisburg. 15 Menschen sind gestorben, einfach so. Ja, also, versteht ihr, die Welt wird immer schlimmer. Die Welt wird immer schlimmer und wir brauchen je länger, je mehr Glauben. Glauben. Die Wirtschaft wird auch nicht unbedingt besser. Auch da brauchen wir Glauben. Und da komme ich noch darauf zurück. Der Glaube ist das Mittel, das uns bis ans Ende bringt. Der Glaube ist das Mittel, das uns bis ans Ende bringt. Denn die Bibel sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, Gott, zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und dass er ein Belohner sein wird. Denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ohne Glauben ist es unmöglich, überhaupt Gott zu gefallen. Wir brauchen Glauben. Für alles brauchen wir Glauben. Und wir wenden eigentlich Glauben an, jeden Tag. Jeder Mensch wendet irgendwelchen Glauben an, das habe ich immer wieder gesagt. Jeder Mensch wendet Glauben an. Er glaubt, dass er am Ende des Monats einen Zahltag bekommt, ein Gehalt, darum geht er arbeiten. Würde er das nicht glauben, würde er gar nicht arbeiten gehen. Er arbeitet einen Monat im Glauben, mindestens den ersten Monat, den er anfängt. Denn er weiß ja nicht, es könnte ja sein, aber gut, wir leben ja in der Schweiz, ja. Aber geh mal nach Afrika, arbeite dort mal einen Monat im Glauben, in der Hoffnung, du bekommst dann auch etwas zurück. Da musst du deinen Glauben auf 2, 3, 4 Monate vielleicht ausstrecken, je nachdem. Und vielleicht bekommst du etwas und vielleicht auch gar nicht. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wir alle, wir Christen, wir wollen Gott gefallen. Wir brauchen Glauben dazu. Wir brauchen Glauben dazu. Der Glaube ist das Mittel, das uns bis zum Ende bringt. Ohne diesen Glauben kommen wir nicht ans Ende. Irgendwo bleiben wir auf der Strecke liegen. Nun, es gibt in der Bibel, in diesem Hebräerbrief, einige Glaubenshelden, die uns durch ihre Taten aufzeigen, dass es möglich ist, Glauben zu haben wie ein Senfkorn. Es ist möglich. Fangen wir mit dem ersten an, der Noah, Hebräer 11, Vers 7. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Erstaunlich. Der Junge baute über 100 Jahre lang ein Schiff, ohne die Mittel, die wir heute haben, aber er baut eine riesige Arche. Einfach im Glauben, dass er Gottes Stimme gehört hat. Noch nie was von Regen gesehen und gehört. Er weiß nicht, was es ist. Bis zu seiner Zeit, bis zu dem großen Regen, der kam, wurde die Erde nur durch Tau benetzt. Ja? Gott sagte ihm etwas, das er sich nicht vorstellen konnte. Aber er handelte im Gehorsam. Er handelte einfach im Gehorsam. Er baute die Arche und als sie fertig war, erlebte er die Belohnung seines Glaubens. Er wurde errettet in dieser Arche und seine Familie dazu. Weißt du, wie mühsam es ist, 100 Jahre an etwas zu bauen, zu arbeiten und das Evangelium zu predigen, den Menschen zu sagen, sie sollen umkehren. 100 Jahre lang wirst du zum Gespött. Da kommen die Besucher, ja, also ich denke, Mutter Noah, die hat vermutlich bereits schon einen Stand aufgetan, ja, quasi für Besucher, ja, jeder bezahlt einen Franken zur Unterstützung, damit wir die Materialien bezahlen können. Die Leute kamen, aber sie kamen nicht, um zu helfen, sie kamen nicht, um zuzuhören, sie kamen, um zu spotten. Stell dir vor, 100 Jahre lang bist du zum Gespött. Wie viele von uns hätten da wohl Zweifel gepackt, und wir hätten uns gefragt, ist das wirklich so? Ich meine, wenn alle anderen gegen dich sind, dann muss ja etwas daran liegen. Ja? Die anderen können ja nicht alle falsch sein und du alleine bist richtig. Das höre ich heute immer wieder. Ja, wenn alle anderen das sagen, dann muss doch der Fehler irgendwo bei dir liegen. Und dann ist man versucht, einfach klein beizugeben und aufzuhören, die Werkzeuge ruhen zu lassen und zu sagen, okay Leute, ich glaube, ihr habt recht. Ich weiß ja auch nicht, was Regen ist. Ja, irgendwie von unten, von oben, von überall kommt es. Keine Ahnung. Hören wir doch auf. Nein, Noah hat nicht auf die Stimme der Menschen gehört, er hat auf die Stimme Gottes gehört. Und er hat daran festgehalten. Und gepredigt. 100 Jahre lang, bickelhart, weiter gepredigt. Und er hat das Resultat erlebt. Die Belohnung, dass er und seine Familie errettet wurden. Plus all die schönen Tiere, die wir heute noch haben. Abraham, ein weiterer Glaubensheld. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Wer von uns geht schon an Orte, einfach so, weil er sagt, ich habe vom Herrn gehört. Und alle anderen um dich herum sagen, du spinnst wohl. Du gibst deine ganze Existenz auf. Bei dir piept es nicht. Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Oder du hast einen Draht ab. Oder weiß ich was. Irgendwie etwas stimmt doch nicht bei dir. Jetzt hat es dich doch gepackt. Ja? Jetzt hast du einen religiösen Wahn. Hast du bekommen. Abraham hört die Stimme Gottes. Und weißt du, Abraham war kein Christ. Er war nicht mal ein Jude. Er war ein Heide. Damals. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, den er erwartete, die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham zog aus im Glauben. Er hörte die Stimme Gottes und glaubte, dass es die Stimme Gottes ist. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Kollegen, seine Geschäftspartner in Ur in Chaldea, das liegt da rechts drüben hier, Ur in Chaldea, da ist er ausgezogen, dass die ihm gesagt haben, du sag mal, wohin gehst du? Ich weiß es nicht, ich gehe einfach. Ja, Moment mal, ich meine, man kann ja nicht einfach die Zelte abbauen und gehen, ohne zu wissen, wohin man geht. Das ist ja kein normales oder vernünftiges Geschäftsgebaren. Man hat ein Ziel. Ja, ich habe auch ein Ziel. Ich habe ein Ziel, ich sehe eine Stadt, dessen Grundlagen und Erbauer Gott ist. Naja, Gott. Welcher Gott? Von welchem Gott redest du? Wir haben viele Götter hier. Der lebendige Gott. Der unsichtbare Gott. Und du gehst dahin. Ja, ich suche die Stadt und ich ziehe aus. Weißt du, gegen wie viele Fragezeichen und faulen Sprüchen man sich da entgegenstellen muss und sagen muss, ich habe die Stimme des Herrn gehört, ich gehe. Gegen jede Vernunft. Aber ich gehe. Und er hat auch die Belohnung bekommen. Er wurde zu unserem Glaubensvater. Abraham wurde uns zum Vater des Glaubens, weil er gehorcht hat, weil er ausgezogen ist, weil er zwischendurch einmal sogar bereit war, seinen Sohn, seinen einzigen zu opfern, auf den die Verheißung war, dass er ihn segnen würde und eine riesige Nation aus ihm machen würde. Abraham war bereit und heute ist er unser Glaubensvater geworden, weil er nicht aufgegeben hat. Er hat nicht aufgegeben, er ging bis zum Schluss. Er wandelte bis zum Schluss im Glauben. Mose, ein weiterer Glaubensheld. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Ein typisches Bild auch von heute. Mose wollte nicht den zeitlichen Genuss der Sünde genießen, ja, in Ägypten. Und heute, wie viele Christen wollen lieber den zeitlichen Genuss der Sünde genießen, aber doch noch irgendwie doch noch ins ewige Leben hineinkommen, ja, Kompromisse hier und dort. Mose sagte, kommt nicht in Frage, ich verzichte auf mein Recht, der Sohn der Tochter des Pharaos zu heißen. Ich trage lieber die Schmach meines Volkes. Und er schaute auf die Belohnung. Und was hat er bekommen? Er wurde belohnt. Er zog aus, er wurde der Führer eines 3 bis 6 Millionen großen Volkes und brachte es raus. Und das war, wisst ihr, die waren noch schlimmer als die Schweizer. Schon ein Schweizer Volk zu führen ist schon schwierig, ja, ganz brav ausgedrückt, schwierig. Aber das Volk Israel, heißt es, die waren halsstarrig, querköpfig und so weiter. Ja, und da führst du das Volk raus und eines Tages gibt es vielleicht nichts zu trinken oder gibt es nichts zu essen und kaum kommt ein Problem. Da heben die Leute Steine auf und sagen, weg mit ihm. Ja, und dann kommt wieder der Segen, dann legen sie die Steine nieder, aber in der Wüste hat es viele Steine. Bei jedem Problem Steine hoch, bei jeder Antwort Steine runter. Ein solches Volk hat Mose durch die Wüste geführt. Dann haben wir noch Josua. Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie 7 Tage lang umzogen worden waren. Stell dir das mal vor. Josua bekam einen Auftrag von Gott. Nimm das Volk und wandere um die Stadt Jericho einmal pro Tag. Und ganz ruhig. Kein Laut, nichts. Einfach ruhig einmal um die Mauer rumlaufen. Gut, sie machen das. 1 Tag, 2 Tage. Nach dem 3. Tag fragen die einen und die anderen John, hey, was soll das? Josua, auf welche Stimme hast du gehört? Was hast du gegessen? Ja? Hast du irgendeine schlechte Pizza gehabt? Wir sehen nichts, wir erleben nichts. Wir machen uns lächerlich. Schau mal, die Leute auf der Mauer, die spotten uns. Ja, jeden Tag. Mann, das war das Volkserlebnis für die Jerichoaner. Das Volkserlebnis. Schau mal hier, die Israeliten, die ziehen um unsere Stadt herum, die wissen auch nicht, was sie tun. Sie spotten. Und die dürfen nicht mal was sagen. Die dürfen nicht zurückgeben. Nein, ruhig, gut, ganz ruhig. Am 7. Tag sollen sie 7-mal rumlaufen. Jetzt wird es immer dicker, ja? Sie hätten eigentlich aufgeben können am 6. Tag und sagen können, du, weißt du was, also Josua, du kannst alleine da ziehen. Wir nicht. Ohne uns. Nein, sie sind einfach mit Josua um die Stadt gezogen. 7-mal. Beim 7. Mal, da durften sie sich endlich äußern. Da durften sie einen großen Lärm machen. Wisst ihr, wir müssen uns eines im Klaren sein. Josua hat nicht Kapitel 6 gelesen von seinem Brief. Oder Kapitel 5. Josua wusste nicht, was geschehen würde. Er ging nur im Glauben. Wir haben es einfach. Wir wissen, dass die Mauern zusammengefallen sind. Ja. Aber wenn der Herr dir einen Auftrag gibt und sagt, geh da hin oder mach das, dann weißt du auch nicht, wie das rauskommt. Erst nachdem das Kapitel geschrieben ist, nachdem du erlebt hast, kannst du sagen, ja, Gott sei Dank, ja, jetzt kann ich schreiben, was geschehen ist. Josua wusste es auch nicht, wir wissen es. Und die Israeliten hatten auch keine Ahnung. Die watschelten einfach um Jericho herum. Ja, geh mal mit dem Führer, lauf hinten rein. Und sie nehmen natürlich noch die Bundeslade mit hier, auf der links. Das heißt, die Gegenwart Gottes kam mit. Die ist immer dabei. Und beim siebten Mal, als sie da laut schreiend, endlich können sie Luft loslassen. Trompeten schreien, gewaltig. Ich wiederhole es jetzt nicht. Da stürzen die Mauern ein und sie nehmen Jericho ein. Ich kann mir vorstellen, die erstaunten Blicke der Leute, der Bewohner von Jericho, als es plötzlich zu rumpeln begann. Ja, vorher noch lautes Gespött. Und dann, als es rumpelte, sagten der eine oder der andere zu sich oder zueinander, ich wusste es, ich habe es immer gewusst, das endet nicht gut. Dann haben sie es gewusst, aber vorher nicht. Vorher wird gespottet und gelacht. Die da unten, schaut doch mal, die mit ihrem Glauben da, die an der Pilatusstraße, die mit ihrem Grüppli da, ja, komm doch. Wie viel Gespött wird über diese Gemeinde, nicht nur von Ungläubigen, auch von Gläubigen. Wie viel Gespött gibt's? Stört uns das? Nee, also ich hoffe, dich stört's nicht. Mich nämlich auch nicht. Ich weiß, wo wir hingehen. Ihr seid zum Glück kein 3-Millionen-Volk. Ist einfacher, mit euch dahin zu kommen. Also Mose mit seinem Volk. Aber wir kommen.